Die erstickende Hitze begann ihn niederzudrücken. Moklar drehte sich um und ging in sein Hauptquartier zurück. Er blieb stehen, als er seinen Adjutanten Kivok sah, der geduldig auf ihn gewartet hatte. Kivok war jünger als er und für einen Klingonen recht klein. Er sah nicht wie ein Krieger aus, denn er trug sein unnatürlich helles Haar nicht offen, sondern am Hinterkopf zusammengebunden. Trotzdem, das wusste Moklar, war er ein ausgezeichneter und loyaler Krieger, der mit dem Batlet besser umgehen konnte als einige Dahar-Meister, die der Gouverneur einst gesehen hatte. »Exzellenz«, sagte Kvok. Er hielt einen Kommunikator in der Hand. »Captain Kutal möchte Sie sprechen.« Moklar seufzte tief. Es klang, als würde Luft aus einem Höhlenleck entweichen. Er erfüllte seine Pflichten gern, doch bei manchen Dingen wurde er ungeduldig. Ganz oben auf dieser Liste standen Gespräche mit Captain Kutal. Der Captain leitete das wissenschaftliche Team, das von Kronos auf diesen Planeten gebracht worden war. Er lebte an Bord der IKS Zinzah, die sich im Orbit über Palgrinax befand. Seine Autorität schloss zwar die Garnison nicht mit ein, aber trotzdem sprach er mit Moklar wie mit einem Untergebenen.
»Ich hoffe für ihn, dass er nie in die Reichweite meines Diktach gerät.«
Moklar nahm den Kommunikator, räusperte sich und sprach hinein.
»Hier spricht Gouverneur Moklar. Was wollen Sie, Captain?«
»Ich erwarte einen Statusbericht des Erkundungsteams«,
antwortete Kutal, ohne ihn zu begrüßen.
»Sie sind wie immer spät dran.«
»Es sind Wissenschaftler«, antwortete Moklar.
Das erklärte für ihn alles.
»Ich habe mich nie damit befasst, wie Sie Ihre Zeit einteilen oder ob Sie sich überhaupt dafür interessieren.«
Kutal lachte rau.
»Wenigstens in diesem Punkt sind wir einer Meinung. Allerdings muss ich dem Hohen Rat meinen eigenen Bericht unterbreiten, deshalb kann ich nicht auf diese unverschämten Bücherwürmer warten.«
»Was wollen Sie von mir?« fragte Moklar. »Ich habe keine Befehlsgewalt über Sie und ich weiß auch nicht, wo Sie sich aufhalten.«
»Sie haben Ihr Quartier doch in dem Dorf aufgeschlagen, das Sie besetzt halten, oder?«
bellte der Captain.
»Ich hatte gehofft, Sie könnten Sie dazu bringen, sich von Ihren Felsen loszureißen und sich um Ihre anderen Aufgaben zu kümmern. Der Kanzler interessiert sich sehr für Ihre neuesten Ergebnisse.«
Normalerweise sah der Kanzler auf Wissenschaftler und alle anderen, die nicht unmittelbar mit den militärischen Eroberungszügen des Imperiums beschäftigt waren, herab. Der Gouverneur ging also davon aus, dass die Entscheidung, Zeit und Ressourcen für eine archäologische Expedition aufzuwenden, unmittelbar mit den Zielen der Föderation in diesem Bereich des Weltalls zusammenhing.
»Vielleicht hat ja einer der Agenten, die der Kanzler in die Föderation eingeschleust hat, endlich mal vernünftige Ergebnisse geliefert.«
Moklar nahm im Imperium zwar keine hohe Stellung ein, aber er wusste, dass Durka ein Infiltrierungsprogramm ins Leben gerufen hatte. Durch einige Freunde, die in wichtigen Kreisen verkehrten, hatte er erfahren, dass Durka Geheimagenten in der Föderation einsetzte. Chirurgisch veränderte Klingonen, die wie Menschen oder Angehörige anderer Föderationsvölker aussahen, sammelten Informationen, die hoffentlich eines Tages dafür sorgen würden, dass der Plan der Klingonen, den Rest des Quadranten mit einem gewaltigen Krieg für immer zu unterwerfen, gelang. Moklar wusste nicht, ob dieser Krieg in naher Zukunft stattfinden würde, nahm jedoch an, dass die Agenten bereits Resultate geliefert hatten, da der Kanzler auch nach vielen Jahren noch an dem Programm festhielt. Vielleicht hatte einer dieser Agenten etwas über den Gonmog-Sektor erfahren. Aus den Berichten, die von den Wissenschaftlern auf Palgrinax bisher verfasst worden waren, wusste Moklar, dass die Ruinen über eine Architektur verfügten, die jenseits der Möglichkeiten der Palgriner lag und sehr alt waren. Die meisten Materialien, die bei ihrem Bau verwendet worden waren, stammten außerdem nicht von diesem Planeten. In ihren letzten Berichten hatte Dr. Terrat, die Leiterin der wissenschaftlichen Expedition, erwähnt, dass sie und ihr Team in unterirdischen Anlagen auf dem Planeten zahlreiche Artefakte gefunden hatten. Die Wissenschaftler gingen davon aus, dass die unbekannten Erbauer der Ruinen und Schöpfer der jahrtausendealten Technologie über große Macht verfügt hatten. Eine dieser unterirdischen Anlagen befand sich unter dem Dorf, in dem Moklar sein Hauptquartier aufgeschlagen hatte. Er war allerdings nie selbst dort gewesen. Solche Dinge hatten ihn noch nie interessiert. Eine Haltung, die sich seit Dr. Terras letzten Berichten zu ändern begann. Die Tage auf Palgrinax verliefen so ereignislos, dass er sich von dieser Ablenkung zumindest ein wenig Unterhaltung versprach. Glaubt es Durka wirklich, dass sich in diesen uralten Ruinen der Schlüssel zu einer mysteriösen Superwaffe befand, mit der man die Feinde des Imperiums hinwegfegen konnte? Das klang wie eine Geschichte, die man Kindern erzählte, aber nicht wie etwas, auf das Kanzler Sturke einen Gedanken verschwenden würde, geschweige denn Zeit und Ressourcen. Aber wenn es tatsächlich fremdartige Artefakte von großer Macht geben sollte, dann würde ich von ihrem Fund profitieren.
Ich weiß, dass es einige kleinere Erfolge beim Verständnis der alten Technologie gegeben hat, sagte Moklar. Es ist ihnen gelungen, eine Art Kontrollkonsole mit Energie zu versorgen, aber sie wissen weder, was sie tut, noch wie man sie mit den anderen Mechanismen verbinden kann.
Er hob die Schultern, obwohl das nur Kvok, der neben ihm stand, sehen konnte.
Ich muss gestehen, dass ich das durchaus faszinierend finde. Das ist Ihre Schwäche, nicht meine, antwortete Kutal. Der Kanzler erwartet Informationen und Erfolgsmeldungen. Wenn es Ihnen nicht gelingt, diese lästigen Eierköpfe zu motivieren, werde ich es eben tun. Ich werde dafür sorgen, Captain.
Moklar trennte die Verbindung und warf Kvok den Kommunikator zu.
Dieser Petak könnte noch nicht einmal ein Furunkel auf dem Arsch eines Targ ausdrücken.
Er drehte sich um, sah dann aber noch einmal seinen Adjutanten an.
Bringen Sie Dr. Terat zu mir. Sieht so aus, als würden sich immer mehr Leute für unseren abgelegenen kleinen Planeten interessieren.
Quinn schnarchte. Mal wieder. Pennington warf einen Blick auf den heruntergekommenen Schmuggler, der auf seinem Pilotensitz zusammengesunken war und seinen letzten Rausch ausschlief. Der Schweißgeruch und die abgestandene, wiederaufbereitete Luft, die schwer im Cockpit der Rosinante hing, störten ihn nicht. Er war betrunken. Pennington fragte sich, ob er in den letzten Jahrzehnten jemals wirklich nüchtern gewesen war. Seit 3 Tagen befanden sie sich in dem vollgestopften, stinkenden Schiff. Sie waren auf dem Weg nach Jared 3, aber Pennington ging das Chaos an Bord bereits jetzt auf die Nerven. Um sich die Zeit zu vertreiben, hatte er damit begonnen aufzuräumen, aber schon bald wieder aufgegeben. Es war hoffnungslos. Die kleine Küche, die sich hinter der Passagierkabine befand, enthielt Krümel von Nahrungsmitteln, die vielleicht vor langer Zeit einmal für den menschlichen Verzehr bestimmt gewesen waren. Um sie zu säubern, hätte man ein Sandgebläse oder vielleicht Photonentorpedos benötigt. Der Schlafbereich bestand aus 2 Hängematten, die Quinn aus Frachtnetzen zusammengebunden hatte. Die Toilette bot Anlass zur Sorge. Dafür war die Dusche überraschend sauber, was wahrscheinlich auf Quinns mangelnde Körperhygiene schließen ließ. Charmant, hatte Pennington beim ersten Anblick des Schiffsinneren gedacht. Doch die Reise war bisher nicht nur negativ verlaufen. Wenigstens waren sie weder von den Klingonen, den Tollianern oder der Föderation aufgehalten worden. Auf den Anzeigen der Langstreckensensoren waren zwar Schiffe aller 3 Parteien aufgetaucht, doch niemand hatte sich um die Rosinante gekümmert. Pennington konnte das Glück, das sie bisher gehabt hatten, kaum fassen, vor allem nicht, wenn man bedachte, dass Quinn den Ärger normalerweise magisch anzog. Vielleicht lag es daran, dass der Schmuggler die letzten Tage über fast nur geschlafen hatte. Auch jetzt lag sein Kopf auf seiner Brust, sein Mund stand offen und ein dünner Speichelfaden hing von seiner Unterlippe. Bei jedem laut schnarchenden Atemzug bewegte sich der Speichel wie in einer Brise. Was für ein Penner! Pennington zuckte zusammen, als etwas laut zu piepen begann. Erschrocken beugte er sich vor und betrachtete die Regler, Knöpfe und Hebel der Steuerkonsole.
»Endlich«, sagte er dann erleichtert.
Der Piepton wies darauf hin, dass sie eines ihrer Ziele fast erreicht hatten. Pennington war es egal, wo sie angekommen waren. Er hoffte nur auf frische Luft, gekühlte Getränke und Mahlzeiten, die nicht aus Rationspaketen stammten. Er trat gegen Quinns Sitz.
»Wach auf, verdammt!«
Quinn stieß einen kurzen, erschrockenen Schnarchlaut aus. Dann begann er zu husten und wischte sich den Speichel aus den Mundwinkeln. Mit verschlafenem Blick sah er Pennington an.
»Was zum Teufel soll das?«
»Wir verlassen gleich den Subraum«, sagte Pennington. »Ich bin mir zwar nicht sicher, dass du diesen Blecheimer landen kannst, aber dem Autopilot vertraue ich noch weniger.«
»Hä?«
sagte Quinn, als er sich aufsetzte und sich den Schlaf aus den Augen rieb.
»Ich hab einen Autopiloten?«
Dann grinste er. Pennington seufzte. »Das findet er wohl komisch.« Quinn konzentrierte sich auf die Konsole und sagte,
»Es wird keine große Sache. Geht ganz schnell. Der Typ weiß, dass wir kommen.«
Diese Worte beruhigten Pennington nicht. »Weiß er auch, dass wir heute kommen?« Quinn neigte den Kopf und dachte einen Moment nach.
»Keine Ahnung.«
»Na toll«, sagte Pennington. »Soll das vielleicht witzig sein?« Quinn hob die Schultern.
»Ich verstehe meine Witze manchmal selber nicht.«
Auf der Konsole begann ein Licht zu blinken.
Es ist soweit. Wir gehen auf Impulsgeschwindigkeit. Seine Finger glitten über die verschmierte Konsole. Dann spürte Pennington, wie die Rosinante erbebte. Die rotblauen Schlieren der Sterne verwandelten sich in helle Punkte. Das Schiff verließ den Subraum.